Was war als Kind dein Lieblingsdinosaurier?
Ich schwöre, ich habe mir genau dieselbe Frage überlegt. Ja, ich wollte genau dasselbe sagen. Gute Frage. Ich bin nicht so into Dinosaurier. Aber ich glaube, das war der, ich weiß nicht, wie er heißt, das war der Runde, also der Vierbeiner mit dem runden Kopf wie eine Sonne mit diesen Stacheln und den Hörnern.
Ah, so ein Triceratops.
Ja, genau. Ich glaube, da gab es den auch bei Littlefoot in der Truppe in klein.
Ja, Etzera?
Ja, genau. Ich glaube. Das war mein Lieblingsdinosaurier, weil ich mir dachte, okay, der kann was, der ist mächtig.
Ich fand schon immer die Langhälse cool. Und ich habe auch so einen kleinen Stoff-Langhals. Mhm. Den habe ich, seit ich, keine Ahnung, 3 oder 4 bin, der liegt bei mir immer noch im Bett. Aber ich habe als Kind Dinosaurier sehr gefeiert. Hatte Sticker, hatte auch so Plastikdinosaurier und so. Hatte aber auch Schiss vor denen.
Ja, bei so Littlefoot, wenn so der T-Rex kam oder so, da hatten die nicht nur im Fernsehen Schiss.
Ich habe als Kind so ein, es gibt auch solche Magazine, wo du dann immer so ein Teil pro Magazin kriegst, wo du was zusammenbauen kannst.
Ah, die Ganoven.
Ja. Heute sind es Ganoven, früher war das ganz cool und da hatte ich so ein T-Rex-Skelett, so aus Plastik für Kinder, halt, das im Dunkeln geleuchtet hat. Ich fand das geil, aber ich hatte gleichermaßen auch Schiss davor.
Konnte nicht schlafen vor Aufregung und vor Angst.
So in etwa. Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Wir sprechen heute über Die vergessene Welt. Das Original kommt von Arthur Conan Doyle und ist 1912 erschienen und gilt als einer der früheren Science-Fiction-Romane, laut Wikipedia, wobei ich da keine Science-Fiction drin sehe.
Ja gut, Science-Fiction heißt ja nicht Weltraum oder irgendwie Städte mit Neonschrift, sondern Science-Fiction kann ja auch mit Dinosauriern sein, da ist ja auch Science und Fiction drin.
Gute Antwort. Darüber sprechen wir heute. Und zwar ist nämlich bei Splitter eine Gesamtausgabe am 25.05.2022 erschienen mit 168 Seiten in einer gebundenen Ausgabe, die sehr schön, aber unhandlich ist. Sie ist nämlich sehr groß. Das hört man auch bei unserer Lupin-Rezi. Das ist dasselbe Format, glaube ich, die wirklich so groß ist, aber nicht schön in der Hand zu halten. Sie kostet 39,80 Euro. Schon heftig. Und ja, ist eben ein Roman in Comicform, also eine Graphic Novel, an der viele Leute mitgewirkt haben. Für den Text haben wir zum Beispiel, ich glaube, das sind alles Franzosen, Christophe Beck, Zeichnungen Fabrizio Feiner und Mauro Salvatori. Ich glaube, das ist kein Franzose mehr. Und dann haben wir noch jemanden für die Farben, Andrea Scopetta. Also es sind mindestens 4 Leute, die an dieser Gesamtausgabe gearbeitet haben. Aber wenn es diese 4 Leute gebraucht hat, um diese Qualität herzustellen, dann haben die ihren Job richtig gemacht, weil optisch ist das Wahnsinn.
Du kriegst wahrscheinlich, also ich meine, du bezahlst deine 40 Euro, aber du kriegst halt wahrscheinlich auch was geboten dafür.
Ja, du zahlst 40 Euro, aber du zahlst gefühlt für 200 Euro, ne, für so ein Buch. Also da punktet das Buch mit der Optik. Worum geht's in Die vergessene Welt? Der junge Journalist Edward Malone will eine Frau heiraten, die hat aber kein Interesse an ihm, weil sie möchte einen Helden. Die will, wenn sie jemanden heiratet, dann muss das jemand sein, der in seinem Leben was erlebt hat. Und ja, der will unbedingt was erleben, der will diese Frau und Umstände sorgen dafür, dass er mit 2 Professoren und einem Jäger eben auf eine Expedition geht. Es gibt nämlich diesen Professor Challenger, der so ein bisschen Balabala im Kopf ist. Der wird gern laut, der vertritt seine Meinung und alle anderen außer ihm sind Idioten. Und der behauptet, dass es ein Plateau gibt, wo eben prähistorisches Leben herrscht. Und da gibt es einen anderen, einen Professor Summerly, und der bezeichnet das alles als Unsinn. Das sind sozusagen die Gegenparts. Und es gilt eben herauszufinden, wer die Wahrheit sagt, wer oder was die Wahrheit ist. Und die erste Herausforderung auf dieser Expedition ist es, einen riesigen Berg zu überwinden, um auf dieses Plateau überhaupt zu kommen. Wir haben das schon mal in einer Folge von Lesen und Lesen lassen drüber gesprochen. Könnt ihr gerne nachhören.
Ja, Ich wollte es gerade sagen, kannst du dich noch erinnern, wo das war? Da hast du nämlich über dieses Plateau gesprochen.
In den Stilmitteln, ich glaube als MacGuffin oder als ein anderes Stilmittel wurde dieses Plateau erwähnt. Da lese ich sogar, glaube ich, auch was draus vor.
Ja,
könnt ihr auschecken. Genau. Und genau, und dann überwinden sie diesen Berg, so viel kann man verraten, das passiert auch relativ schnell in dem Buch. Und tada, stellt sich raus, es gibt es wirklich wunderschön, da gibt es Dinos, sehr imposante Wesen, herrlich. Alles eine Augenweide, die plötzlich zum Albtraum wird. Ich lese vor. In London überspannt jetzt ein violetter Horizont die Themse. Die Menschen gehen ihrem Tagwerk nach und unterhalten sich über die alltäglichen Dinge des Lebens. Wir sitzen hier inmitten von prähistorischen Tieren und können nur noch staunen. Und zittern. Zittern. Vor Angst. Und zwar zittern die gewaltig, weil da kommen die Probleme auf die zu. Da haben sie nicht mit gerechnet. Sagen wir es mal so, die schönen Dinosaurier sind nicht ihre Freunde. Beziehungsweise nicht alle Dinosaurier sind friedlich. Und
ja,
sie sind nicht allein auf diesem Plateau. Mehr will ich nicht verraten. Gönnt euch die Gesamtausgabe. Die gibt die alte Geschichte wieder, die man sich eben, ja, die man vielleicht von Doyle kennt. Und am Anfang war ich skeptisch, weil die ersten paar Seiten passieren sehr schnell. Die Expedition geht sofort los. Da nimmt sich das Buch viel mehr Zeit, um die Figuren einzuführen. Das fehlt komplett. Alle vier sind sofort auf dem Schiff und unterhalten sich über die Expedition. Es gibt so ein paar Rückblicke, immer so auf eine halbe Seite verteilt, wo man dann sieht, wie die zusammengekommen sind. Aber ja, nach 50 Seiten war das alles schon erzählt und da waren sie schon auf dem Plateau etc. Durch das Tempo, man ist dann auch wieder dabei, einfach weil das, was auf dem Plateau passiert, das wird dann mehr oder weniger eins zu eins wiedererzählt. Am Anfang habe ich es ein bisschen vermisst, aber das ist trotzdem hinten raus gut erzählt. Die Geschichte erzeugt dieselbe Spannung und ja, hat insgesamt wirklich sehr gut geklappt. Und das, was ich meinte, dass der Challenger, dass der so ein bisschen Baller ist und dass dieser Humor, also am Anfang fehlt ein bisschen der Humor, der wird aber immer wieder mit eingebaut, weil das Original, neben dem Thrill, finde ich das schon sehr witzig, weil dieser Challenger halt einfach kein Blatt vor den Mund nimmt. Mhm. Der labert zum Beispiel an einer Stelle und da sagt der Summerly falsch, wir lagen völlig falsch, quasi erstaunt. Und der Challenger, sie haben mich alle ausgelacht, diese Pseudowissenschaftler im Zoologischen Institut in London. Aber die sollen ihre Unterhosen fressen, wenn ich zurück bin, diese Wichtigtuer und Hochstapler. Ja, also der schießt ganz gern gegen seine Widersacher und so. Das erzeugt immer so ein bisschen Humor, weil er halt so stur ist. Ja, und gern gegen die anderen schießt. Das kommt dann mit der Zeit auch ein bisschen raus. Aber am Anfang fehlt das komplett.
Aber wie würdest du das bewerten im Vergleich zum Buch? Weil du hast es gesagt, am Anfang fehlt ein bisschen was. Ist es denn, für was braucht man denn den Anfang? Versteht man dann die Figuren besser? Versteht man die Geschichte besser?
Naja, du brauchst es. Ich sage, insgesamt brauchst du es vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Ich kann das schlecht beurteilen, weil ich ja beides schon kenne. Es ist ja so, dass zum Beispiel dieser Jäger dabei ist und der ist ja sofort mit dabei. Im Buch lernt der, der Malone, den Jäger so kennen, dass die sich beiden erst unterhalten und dann gibt es so ein kleines Abenteuer, dass die beiden erst miteinander leben müssen, weil da gehen die zu einem anderen in die Wohnung, der eine Waffe hat und der gefährlich ist und den wollen die irgendwie beruhigen. Ne? Mhm. Und dann sagt der Jäger, das war alles nur ein Test, ich wollte sie nur auf die Probe stellen, ob sie überhaupt fähig sind, sozusagen, ob ich mit ihnen überhaupt auf Safari gehen kann.
Okay.
Und dann geht der Malone auch vorher schon zu dem Challenger und der prügelt ihn mehr oder weniger aus seiner Bude, wo man halt feststellt, dass der Challenger nicht ganz sauber ist. Ne? Du erfährst so erstmal überall ein bisschen was.
Und ich verstehe.
Ja, in der Graphic Novel musst du sozusagen hinnehmen, dass die so sind.
Ich verstehe, da fehlt so ein bisschen der Hintergrund. Du kannst dich erinnern, wir waren auf dem Comic-Salon, da gibt's auch eine Folge von uns. Da haben wir uns ein Panel angeschaut mit dem Jurek Malotke. Den hatten wir auch zu Gast, weil er Phantasmen von Kai Meier gezeichnet hat. Und der hat erklärt, dass man halt irgendwo den Rotstift ansetzen muss bei einem Comic. Dass du halt einfach nur das Wichtigste quasi auf die Panels bringst. Und ich gehe mal davon aus, dass derjenige, der halt quasi den Hut auf hatte für die Zeichnung, sich entschieden hat, dass er dieses Vorgeplänkel rausschneiden muss, damit es halt irgendwie passt, damit es nicht zu dick wird.
Ja, es muss so gewesen sein, weil es fehlt, ja. tut der Geschichte insgesamt keinen Abbruch, aber wenn man die Originalstory kennt, dann vermisst man es doch ein bisschen, weil da schon noch der ein oder andere Schmunzler drinsteckt. Zu den Zeichnungen haben wir ja schon was gesagt, also die wirken sehr erwachsen, sehr realistisch gezeichnet. Nichts für Kinder, eher für junge Erwachsene und vor allem für Erwachsene. Zeichnungen sind sehr schön, sehr detailliert und man merkt, dass sie halt einfach echt Profi-Grafiker am Werk waren.
Also du hast dich am Anfang der Folge drüber beschwert, dass das Format so unhandlich ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du dann so große Bilder hast, dann rentiert sich dieses Format wieder, weil du halt einfach sau viel drauf erkennen kannst.
Ja, da gibt es bestimmt einen Grund, wieso man das machen musste, in diesem Format das rauszubringen. Ja, wenn es dem Zweck dienlich ist, okay, aber dann immer mit diesem, als hätte man so ein Baby in der Hand, im Arm, ne, das so zu lesen, ist immer ein bisschen schwierig. Egal, verzeih ich dem Buch, weil halt die Story und das Original einfach schön sind. War schön, die Geschichte nochmal zu erleben. Ja, ich habe halt immer mich so ein bisschen, sag ich mal, an damals, vor ein paar Jahren, als ich das Buch gelesen habe, ne, immer diese Dinger gibt, so, ah ja, das ist ja noch passiert und ja, stimmt, so war das ja. Deswegen war das ganz cool. Das ist eine gute Adaption. Knapp 40 Euro für 168 Seiten sind nicht ohne. Ne, da lässt man sich auch was ein. Ich war ungefähr in eineinhalb Stunden damit durch. Das ist wie, wenn man in den teuren Kinofilm geht. Man wird nicht enttäuscht, man muss aber halt ein bisschen Geld auf den Tresen legen. Ne? Kann mich nicht erinnern, jemals für so einen Comic so viel Geld dagelassen zu haben.
Mich interessiert noch eines. Ja. Du sagst, dass das wunderbar ist für Leute, die die Geschichte kennen, was schon mal viel für diesen Comic spricht, weil gerade so grafische Adaptionen, sei es jetzt ein Comic oder ein Film oder was auch immer, von Büchern müssen ja oftmals Corners cutten, also müssen Abkürzungen nehmen. Würdest du, wenn ich sage, ich möchte die vergessene Welt erleben, würdest du sagen, kauf dir den Comic oder kauf dir das Buch? Also ist das was für Fans oder ist das auch was für jemand, der sagt, ah, vergessene Welt habe ich schon mal gehört, will ich jetzt mal reinschauen?
Das beantworte ich dir so, indem ich sage, wir sind ein Bücher- und Schreibpodcast und ich bin mega der Bücher-Dude, deswegen empfehle ich das Buch jedem. Wer aber das Geld hat, kauft euch auch den Comic, weil der Comic ist halt wirklich schön und vielen Leuten fehlt ja die Ausdauer, so, ich lese kein Buch, dauert zu lange, buch nur im Urlaub. Wenn du das schnell machen willst, dann hol dir den Comic, der ist genauso geil.
Das ist eine Aussage, mit der kann ich sehr gut leben.
Da ist halt auch schön, wenn du die Bilder brauchst, wenn du die Dinos brauchst, wenn du sie sehen musst, dann bist du auf jeden Fall mit dem Comic besser bedient. Ich würde nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, weil du kriegst dir dieselbe Story, nur ein bisschen anders erzählt. Und der Comic hat halt echt was drauf. Das Einzige, was halt die Bauchschmerzen macht, sind die 40 Euro. Und wenn da einer schon irgendwie so zart hat, so, ich hole mir das Buch nicht und das Buch kostet was 15 Euro, dann ist halt immer schwierig zu sagen, ja, dann hol dir den Comic für 40.
Ja, ich finde es aber schön, dass man quasi Fans und theoretisch Neulinge gleichermaßen abholt, weil die Geschichte ist ja, die ist ja sehr bekannt. Ich finde das gut, dass man da quasi es geschafft hat, da so einen Mittelweg zu gehen, ohne beide zu enttäuschen sozusagen.
Genau, also enttäuscht euch auf keinen Fall. Habe mich gefreut, das nochmal nachzulesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der damit absolut nichts am Hut hat und der liest diese Story und da gibt es ja ein paar Twists und so und die sind halt echt gut. Egal welches Medium du in die Hand nimmst, die Story ist ja die gleiche, die Twists sind ja dieselben und dann nimmst du auf jeden Fall was für dich mit. Wenn ihr es kennt, Original oder Comic, haut es uns in die Kommentare auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf WordPress, auf Briefpapier, den ihr fotografiert und uns dann nicht per Post schickt, sondern in den sozialen Medien als Bild. teilt uns mit, Porto. Findet ihr es geil, feiert ihr es. Wir sind offen für Feedback.
Und was ist euer Lieblingsdinosaurier?
Das ist noch wichtiger als das, was ich eben gesagt habe. Deswegen, oh Gott, jetzt wird's cringe. Soll ich's machen? Bis zum nächsten Mal und rawr, das ist ich liebe dich auf Dinosauriersprache. Oh Gott.